bei Benz und ich. Vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute wieder mit mir, Marcel von mbbaurein.de und dem Nordlicht-Jörn von ganz oben aus Bremen. Grüß dich, Jörn.
Jawohl, moin moin, hallo.
Boah, ich habe heute, also heute habe ich echt mal ein bisschen Input mitgebracht. Ich habe einen echt spannenden Tag hinter mir. Ich habe eben zum Bekannten gesagt, heute ist so ein bisschen für mich wie Weihnachten. Und zwar ist jetzt ernsthaft, also du kannst es ja sehen, wir haben ja die Kamera zum Gucken, ne? Du siehst ja hinter mir das Fenster, kannst du zumindest erahnen, dass du da eine andere Ansicht hast als sonst, oder? Siehst du da was?
Richtig, ja.
Ja, das Coupé ist heute abgeholt worden. Der ist jetzt zwar vor der Halle, noch nicht in der Halle. Ich muss tatsächlich noch mit den Autos ein bisschen umrangieren. Aber er ist tatsächlich jetzt endlich hier hinterm Haus weg. Ja, wird morgen wahrscheinlich mal ein bisschen sauber gemacht. Und sobald er dann trocken ist, kommt er dann auch wiederum in die trockene Halle rein. Sprich, da geht es jetzt so langsam weiter. Ich hatte da heute noch echt mir Gedanken gemacht, haken vielleicht doch irgendwie die Bremsen oder bremst er vielleicht nicht oder die Feststellbremse. Es hat alles wunderbar funktioniert. Wir haben den zu dritt hin und her rangiert. Und ja, sobald er dann halt in die Fahrtrichtung war, dass wir den bergab wirklich dann vorwärts runterrollen lassen konnten, da wurde es dann schon ein bisschen besser, dass klar war, es funktioniert auch. Weil wenn du mal versucht hast, ein Auto ohne Hilfe des Autos einen Berg aufzuschieben, dann weißt du, dass das nicht ganz so einfach ist.
So gar nicht einfach. Nein.
Ja.
Waren denn die Bremsen gleich frei oder war erstmal noch so ein bisschen Widerstand da? Also ich meine, das ist eher verwunderlich, ne? Dass er, wenn er dann schiebbar war.
Also Tatsache, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe meinen Azubi reingesetzt, weil der tatsächlich etwas leichter und kleiner ist als ich. Er hat noch keinen Führerschein, macht aber schon Fahrstunden, also grundsätzlich weiß er, wie ein Auto funktioniert. Nachdem ich mich extrem abgemüht hatte, den Wagen anzuschieben, alleine, sagt er irgendwann, boah, tut mir leid, sag ich, was? Ja, ich war immer noch mit dem Fuß so leicht auf der Bremse.
Ja,
also weiß ich nicht,
schönes
ob er
Ding.
Am Anfang wirklich so fest war und ich dagegen anschieben musste oder ob er die ganze Zeit leicht gebremst hatte. Nach einer Weile ging's. Also ich habe den dann tatsächlich immer so ein bisschen angeschaukelt, so wieder vor und zurück und irgendwann war es dann so über die Schwelle drüber. Also es ist alles nicht extrem glatt und gerade, da sind so geteerte Hügelchen mit drin und dann auch so eine Vertiefung, da war mir klar, wenn er mir da reinrollt, dann kriege ich den alleine nicht wieder raus und der steht so halb in der Zufahrt zu den Nachbarn, das wäre halt gar nicht so geil gewesen, also war ich halt auch doppelt vorsichtig dabei und ja, nach einer Weile ging es dann und dann zum Nachmittag hin kam dann der Bekannte rum, das ist übrigens auch der Vorbesitzer von meinem Schlachter, der kam dann mit dem Abschlepper und hat den Wagen dann mit uns verladen und alles mega, alles super. Haben wir auch 2-3 Fotos gemacht. Ein ganz kleines, kurzes Video. Muss ich auf TikTok noch hochladen. Hier für euch, für die Podcast-Zuhörer, wird das Ganze natürlich wieder in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr da mal reinschauen. Und ja, er ist jetzt tatsächlich schon mal einen ganzen Rutsch weiter im Sinne von, er kann irgendwann mal wieder auf die Straße und sieht auch irgendwann mal wieder aus wie ein Auto und nicht wie ein grünes Bäumchen oder ein Gebüsch oder sowas, ne? Also da ist echt, da ist richtig Moos dran und Grünbelag ist da extrem drauf und ich habe eben mal, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, Liquid Green von Wirt, das ist ja, ein
klar.
Grünbelagentferner.
Habe ich hier im Regal stehen.
Den habe ich tatsächlich, damit machen wir Wärmepumpen, Außeneinheiten sauber und da habe ich eben mal tatsächlich nur auf die Stoßstange unten, hinten rechts, das mal eingesprüht, kurz einwirken lassen. Ganz 100%. Dünner Wasserstrahl, das geht sofort weg. Also,
das ist 100% das Zeug, ja.
Das ist mega das Zeug, ja, wirklich.
Absolut. Also das kannst du auch tatsächlich Felgenreinigung und auch hier Bremsstaub und sowas kriegst du damit 100% ab, ohne ganz viel Arbeit. Ich sehe übrigens vor meinem geistigen Auge, wie du da in dem Wagen sitzt, wie dein Lehrling da im Wagen sitzt und sich totlacht, wie du dich da abmühst. Und irgendwann hat er dann realisiert, dass das auch nicht ganz ungefährlich ist, dich so zu verärgern. Und dann hat er schnell gesagt, ups, aus Versehen mit dem Fuß drauf, tut mir leid.
Ja, das Hauptproblem ist ja natürlich, gerade durch die Coupé-Türen, rahmenlos und so weiter, aber auch im Wagen von meiner Freundin ist das normal, da krabbeln ja schon mal irgendwelche Spinnen rein und machen ein paar Netzchen rein und in dem Wagen sind halt Spinnweben ohne Ende und Ja, der gute Azubi, der hat halt eine relativ krasse Spinnenangst und er hat sich trotzdem einfach reingesetzt und hat todesmutig da gelenkt und gebremst. Hochachtung.
Ja, ja. Hut ab.
Mega.
Aber dafür, dass er dich so verarschen konnte, hat er es einfach mal gemacht.
Ja, also der ist schon guter. Also der ist schon
ja,
guter.
Bestimmt doch. Dass er das macht, ist so nett. Dass er den
nee, das unter ist, Arm ist mega. Ja.
Schön.
Und ja, jetzt steht der Wagen halt erstmal oben quasi seitlich vor der Halle. Da müssen wir, wie gesagt, mal schauen, ob wir morgen mal dazu kommen, den mal grob sauber zu machen. Im Moment ist es hier noch trocken. Es soll noch mal ein bisschen regnen vorm Wochenende. Wäre ganz wünschenswert, wenn man den einmal sauber, nass, trocken und dann erst in die Halle reinpackt. Das wäre ja ganz schön.
Naja, aber dann ist zumindest mal der Verfall aufgehalten. Das ist schon mal wirklich schön.
Ja, und dann, wie gesagt, diese Woche steht hier alles im Zeichen der schönen Sterne. Sprich, da geht es erstmal primär um das Fahrzeug, mit dem ich auch hinfahre. Und das ist ja dann halt logischerweise der 430. Da wird diese Woche noch ein bisschen was dran gemacht. Und ja, sobald die schönen Sterne rum ist, finde ich dann auch Zeit, mich um das Coupé zu kümmern. Vielleicht wird das auch so ein Winterprojekt. Mal gucken. Da kann man dann ja jetzt tatsächlich im Trockenen und im Warmen dann zwischendurch mal was machen. Erstmal ist es wirklich sauber machen, Bestandsaufnahme, innen so ein bisschen was sauber machen. Was ganz witzig ist, natürlich war es feucht, ne? So in dem Wagen. Es mufft allerdings nicht, die Teppiche, alles fein, alles schön. Witzig ist, es gibt ein bisschen Schimmel in. Hast du eine Ahnung, wo das sein könnte? An zwei Stellen, die sich mir überhaupt nicht erschließen, oft, ne, was man dann so verteilt, ist es eigentlich doch logisch.
Also auf jeden Fall, wie du schon sagst, Lenkrad, das Leder und möglicherweise Dachhimmel.
Dachhimmel, nichts.
Okay.
Lenkrad, nichts.
Auch nicht?
Nein.
Blinkerhebel?
Nein.
Da komme ich jetzt auch nur, weil du was mit den Fingern sagtest. Nee, weiß ich nicht.
Tatsächlich, der Lautstärkeregler vom Radio, das Gummi davon ist komplett schimmelig. Okay. Also ganz komisch. Und die Mittelarmlehnen Holzbox mit dem Holzrollo. Da drin der Teppich, der ist komplett, ist der Teddybär.
Ah. Ja gut, die war also, wahrscheinlich zu, die Box, ne?
Nee, die war offen.
Auch, das ist ein Ding. Ja. Ja gut, an manche Materialien geht es halt deutlich schneller und da reicht weniger Feuchtigkeit als an anderen wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja, ich werde halt mal diese typischen Dinge machen. Ich werde mal ein Paket Kaffee reinstellen. Ich meine, er mufft tatsächlich nicht, aber Kaffee entzieht ja ganz schön Gerüche. Und dann stellen wir da nochmal ich habe noch so einen Trockner, weißt du, also keinen elektrischen, sondern hier so einen chemischen Trockner, den stellen wir da noch zu. Und dann kann er da mal seine Arbeit verrichten. Ja, so ein komisches Kästchen eigentlich für den Keller tatsächlich. Das habe ich über den Winter schon mal öfters in die Autos reingestellt, wenn klar war, man bewegt die nicht, weil irgendwann sind die Behälter ja voll und schwappen über. Ja. Deshalb mache ich das halt nur im stehenden Fahrzeug dann logischerweise. Und da er dann eh erstmal in der Garage steht, kriegt er dann diese Behandlung. Und dann geht's dann so langsam weiter. Und das Ganze dann immer schön in Foto und bewegtem Bild, immer schön parallel auf TikTok und im Forum bei uns, in der MB Baurein Community. Und dann kann man da schön den Sachstand sich angucken, wie es weitergeht.
Ja, sehr schön. So, und dann kann ich auch noch was Schönes vermelden, dass ich seit heute dann ein stolzer Besitzer eines 212 Baureihe 250er Motor bin. Dass ich gesagt habe, ich möchte ja ein bisschen was Neueres gerne fahren. Und ja, habe ich dann heute zugeschlagen und morgen kann ich ihn abholen. Und dann wollen wir sehen, dann wird er umgemeldet und dann kann ich dann damit durch die Gegend jockeln.
Jetzt muss natürlich, weil wir ja sagen, hier, wir wollen immer besser werden, ne? Der Profi weiß natürlich, dass du keinen W212 gekauft hast, sondern einen S212.
Das ist dann, warte, der Kombi, ne?
Genau.
Ja.
Korrekt.
Aber es wird auch eigentlich mit T-Modell, ach nee, das ist dann die Baureihe, ne? Dann ist die Baureihe genau. S212 und T-Modell.
Genau.
Das ist, bei der Baureihe wird es nicht benannt, sondern dann nur bei dem Typen des Fahrzeugs sozusagen.
Genau.
Ja, siehst du, also ein S212.
Aber fein, du hast mir ja schon Bilder geschickt. Finde ich ganz fein. Tatsächlich, von außen gefällt er mir ganz gut. Gut, Silber wäre jetzt nicht so meins, aber wenn der Zustand vom Auto und so weiter passt, dann ist das halt zu vernachlässigen. Ich habe mir eben auch schon zu dir gesagt, ich komme irgendwie mit dem Interieur, werde ich irgendwie noch nicht so warm. Also vielleicht, wenn man das öfters mal sieht oder dann auch selber fahren würde, ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber es sieht, ich finde, sehr steril aus, finde ich. Oder? Also.
Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich das bei dem Fahrzeug jetzt auch eigentlich, oder nicht auch, sondern bei dem Fahrzeug finde ich es tatsächlich noch, eben nicht steril. Also der Facelift, das Facelift-Modell, was wir dann auch eben zusammen angeguckt hatten. Da fand ich, dann waren dann die auch diese Holzleisten, die waren dann da zum Beispiel in Aluminium. Das war schon alles, auch die Tasten von den Radio oder von den ganzen Bedienelementen, das war alles, finde ich, auch so die Anordnung und so weiter, das war schon, finde ich, dann tatsächlich steril. Also da würde ich dir zustimmen. Bei diesem Wagen finde ich das tatsächlich irgendwie noch nicht. Also da habe ich das Gefühl so nicht gehabt. Die Armaturen finde ich tatsächlich noch schön. Da kann ich noch sehr gut mit leben. Und was danach kommt, dann da wird es dann schwieriger. Für meinen Geschmack auch.
Also, wenn du sagst, findest du noch schön. Also ich finde es auch nicht hässlich, aber es ist halt echt gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und so dieses typische Mercedes-Feeling, ob es jetzt 124er, 210er, 220er ist, meinetwegen auch die 202er C-Klasse, die ja schon deutlich optisch sportlicher war. Das ist immer noch dieses, wie dieser alte Werbespot, dieses Willkommen-zu-Hause-Feeling. Und das ist für mich sowas ganz anderes, so wie von einem anderen Stern quasi.
Ja, also ich finde bei dem, das kann ich noch, das würde ich da noch einordnen, auf jeden Fall. Danach kommt es dann, also was dann, das mag jetzt natürlich auch explizit dieses Modell gewesen sein, mit den Aluminium-Leisten da innen drin oder Edelstahl-Optik oder was das sein soll. Da finde ich es dann tatsächlich, das war alles sehr aufgeräumt jetzt in dem Fall. Und das wäre jetzt dann, ja, bei mir liegt immer irgendwie, ich habe immer irgendwie Stifte, die ich dann irgendwie liegen habe im Auto oder irgendwelche Schreibereien, irgendwelche Zettel und was weiß ich. Dann habe ich mal irgendwie ein, zwei Schrauben eben über, die lege ich da auch nochmal hin. Das ist natürlich auch bei diesem Wagen jetzt schon alles nicht mehr so. Also dass diese Fächer und diese Kanten, wo man noch was reinlegen kann, was beim 124er natürlich noch lang und schlapp ist. Naja, lang und schlapp auch nicht, aber da sind ja zumindest noch um den Schaltknopf rum, kann man ja noch Sachen platzieren, die dann nicht direkt runterfallen. Das ist jetzt bei 9 natürlich alles vorbei. Das ist alles rundgelutscht, da kann man nichts mehr rauflegen, da gibt es noch Fächer, da kann man reinlegen. Und ansonsten so mein, dass ich hier und da nochmal irgendwie Tüdelkram liegen habe, das ist natürlich dann vorbei. Da muss ich mich auch stark umgewöhnen. Das kommt tatsächlich noch auf mich zu.
Also auch wenn ich dieses Wort nicht mag, aber wusstest du, dass dann diese Baureihe 212, die war tatsächlich in der Ära der E-Klasse, war die wieder ein Gamechanger. Weißt du warum?
Nee.
Wenn du an den 124er denkst, hast du ja eine Scheinwerfereinheit und der 210er war ja das erste Vier-Augen-Gesicht. Ja. Und mit der Modellpflege 2013 hat die Baureihe 212 nach 18 Jahren des Vier-Augen-Gesichtes oder der zweiteiligen Scheinwerfer wieder auf eine Leuchteinheit umgerüstet und du hast halt wieder einzelne Einheiten anstatt das Vier-Augen-Gesicht. Bei deinem noch nicht, weil der ist ja vor der Modellpflege 2013, genau. Aber diese Baureihe hat tatsächlich quasi das Vier-Augen-Gesicht abgelöst oder eingestampft, wenn man so möchte.
War ja auch, also was ich immer früher fand ich diese vier Augen, sag ich mal, dass diese runden Scheinwerfer, die jetzt der 211 ja auch noch hatte, den ich vorher hatte, das fand ich alles nicht so schön. Ich hab's dann bei dem 211, der das Facelift-Modell schon war, da fand ich's schön, weil die dann, das sah alles sportlicher aus, weil das alles ein bisschen, ich sag mal, spitzer zulief nach vorne, also irgendwie alles ein bisschen schräger gestellt war. Das sah, finde ich, schöner aus als eben bei den vorhergehenden Modellen. Und da ist jetzt dieser Attitude. Fernlicht ist, glaube ich, ne? Oder Nebel? Nee, Nebelscheinwerfer. Boah, ist das.
Das weiß ich bei dem Modell tatsächlich gar nicht, aber es müsste
Nebel sein, meine ich. Fernlicht ist, glaube ich, im Großen mit integriert.
Hat der aber unten keine Nebler wie der 210er?
Also bei 211 war das, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich bin der Meinung, da war das Fernlicht in der, also der hatte unten Nebelscheinwerfer.
Der müsste schon Tagfahrlicht unten haben, oder? Der 212er.
Ach, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich diese Action-Scheinwerfer tatsächlich, fand ich die auch immer gewöhnungsbedürftig, dass die, ich sag mal, die kleinen Scheinwerfer bei dem Vier-Augen-Gesicht, dass die tatsächlich eckig waren. Fand ich immer sehr gewöhnungsbedürftig. Allerdings muss ich jetzt sagen, dieser hier hat mich angeguckt und habe ich gedacht, ja, der sieht aber schon cool aus. Also der gefiel mir dann doch. Weiß ich nicht, ob das jetzt einfach mit dem konkreten Wunsch war, vielleicht mal oder eine E-Klasse natürlich wieder zu kaufen, die dann eventuell auch mal eine Baureihe später ist. Und dann habe ich mir das einfach schön geguckt, keine Ahnung. Weil ich weiß, ich hatte irgendwann Probleme mit diesen eckigen Scheinwerfern und die habe ich jetzt komischerweise nicht gehabt. Und das ist ja eigentlich genau der Wagen, mit dem ich Probleme hatte.
Okay. Was hast du denn da für eine Ausstattungslinie? Ist das ein Elegance, Avantgarde, Exklusiv
Avantgarde
gab's?
Avantgarde, okay. Ein Avantgarde ist das, genau. Das fand ich auch tatsächlich sehr schön, weil der ist ja irgendwie, also der 2L war jedenfalls als Avantgarde, der war ja ein bisschen tiefer gelegt. Nicht dolle tiefer gelegt, aber ich glaube irgendwie 3 Zentimeter oder was, hatte ich irgendwo mal gehört. Hat mir ein Kollege gesagt. Also auf jeden Fall fand ich den halt, dass man das gesehen hat. Und das hat mich sehr angesprochen. Also fand ich den 2L war sehr, sehr schön mit als Avantgarde. Und das war das Facelift-Modell. Ja, und bei diesem hier, das ist dann wahrscheinlich so das Gleiche dann. Ne? Also da, das kann ich nicht sagen, ob der und wie viel der tiefer gelegt ist oder was, keine Ahnung. Aber ich bin so ein ganz leichtes tiefer gelegen. Da bin ich tatsächlich schon angetan von. Wenn es mehr wird, ich hatte jetzt irgendwie vom Kollegen einen Wagen gefahren, der ist dolle tiefer gelegt und da musst du wirklich vorher überlegen, über welche Schwelle oder wo du langfährst, dass du überhaupt da irgendwo rüberkommst. Das ist absolut nicht mein Ding. Also sei jedem gegönnt, wer da Lust zu hat, aber da muss ich sagen, habe ich keine Lust zu. Absolut null. Ich möchte mit dem Wagen ganz normal fahren können und das kann ich da klar sagen mit den Avantgarde. 2.11er Avantgarde, da war das überhaupt kein Thema. Habe ich nie Probleme gehabt, dass ich irgendwo gedacht hätte oder irgendwie mal aufgesetzt wäre. Habe ich nie gehabt. Also das ist alles sehr ästhetisch, aber man sieht eben schon, dass er nicht mehr ganz, dass er schon eine Ecke runter ist. Ne? Aber du kannst ihn eben ganz normal fahren und es ist auch vom Fahrwerk her alles immer noch ganz entspannt.
Na gut, da habe ich ja nur die Erfahrung so mit dem 2.10er und da siehst du ja auch tatsächlich deutlich den Unterschied, ob du halt den normalen hast, den Avantgarde oder meinetwegen den 4matic, der deutlich höher ist. Das sieht man ja schon. Also ja. Spätestens, wenn die nebeneinander stehen.
Ja, so einen Direktvergleich habe ich halt mit meinem 2.11er jetzt auch nicht gehabt, aber ich fand ihn einfach wirklich schön, weil das hatte ich irgendwann dann gesehen, dass dann der Unterschied zwischen, oder der Abstand, meine ich, zwischen Kotflügelkante, sage ich mal, bis zum Reifen, dass der bei mir eben deutlich weniger war als woanders. Als bei den Wagen, die ich da jetzt gesehen hatte. Ne? Das war dann offensichtlich kein Avantgarde und das hat mir schon wirklich gefallen. Das hat mir wirklich gefallen. Und das ist jetzt bei diesem, finde ich, auch alles sehr ästhetisch. Wie weit der jetzt irgendwie runter oder nicht runter ist, das weiß ich alles gar nicht. Gehe ich von aus, dass es ähnlich sein wird. Aber den finde ich einfach so, wie er ist, tatsächlich schick. Silber ist immer so eine Sache. Muss man mögen oder wie auch immer. Oder auch nicht mögen. Also hätte ich mir eine Farbe wünschen können, wäre es vielleicht auch nicht gerade Silber geworden. Aber
grün.
Ja. Ja, grün ist ja jetzt auch nicht so meine Farbe. Ich weiß gar nicht. Also letztendlich bin ich trotz, auch bei grün wahrscheinlich am Ende, wenn das irgendwie der Wagen, also es gibt Autos, die sehen mit den Farben, mit irgendeiner Farbe super, super aus und irgendwie mit einer anderen Farbe Katastrophe. Also es muss immer, das Auto entscheidet so ein bisschen, welche Farbe geht. Das ist gar nicht so, dass ich sage, ja, ein Auto muss gelb oder rot oder sonst was sein, sondern ich finde, du musst einen Wagen sehen und dann mit einer Farbe und dann sagst du, top, das ist richtig genau mein Ding.
Ja, das ist korrekt.
Es ist nicht jeder Wagen, finde ich jedenfalls, und da hatten wir auch schon mal grob drüber gesprochen, nicht jeder Wagen sieht irgendwie in Blau gut aus, um es mal so zu sagen, wenn ich jetzt Blau als Lieblingsfarbe habe.
Ich lese nur gerade so nebenher, wo ich dir lausche, hättest du einen 2013er kaufen müssen. Weil ab 2013 wurde in der Baureihe 212 das Geisterfahrer-Warnsystem eingeführt. Hat mit Ghostbusters nichts zu tun, aber rein gedanklich für meinen Kopf klingt das eigentlich ganz gut.
Hätt's gepasst, genau. Genau, sehr schön. Ja, dafür sitze ich ja drin, ne?
Genau, du warnst dann vor den Geistern.
So.
Ja, schön. Das heißt, der wird dann Einzug bei dir halten. Aber genau. Du hast ihn noch nicht, der wird erst geholt, oder?
Morgen kann ich ihn abholen und dann wird der 124er abgemeldet, damit ich das Kennzeichen dann übernehmen kann auf den neuen Wagen. Und der 124er wird dann tatsächlich verkauft werden, also der geht weg. Finde ich sehr schön, den Wagen, tatsächlich. Aber ich muss mich dann doch so ein bisschen entscheiden und auch verkleinern. Also es kann nicht sein, dass ich hier 3 Autos... 3 Motorräder, 5 Anhänger und was nicht alles. Das funktioniert so nicht. Das heißt, deswegen muss ich schon mal sehen, dass ich mich auch mal trenne. Und da ist jetzt tatsächlich der 124er, der hat jetzt, sag ich mal, den Kürzeren gezogen.
Ja, stimmt mich zwar traurig, aber es ist manchmal einfach so.
Ja, und mich auch.
Ja. Also
tatsächlich ist das ein schöner Wagen, ohne Frage. Aber wie gesagt, ich habe dann einfach keine Verwendung und nur hinstellen ist dann auch die Frage, ob ich dem, weil ich hab halt auch keinen, nicht wie du jetzt eine Halle oder sowas. Und wenn er dann draußen im Regen steht, dann wird es auch nicht besser. Und jetzt noch eine Garage anmieten, um den dann da einfach nur zu parken. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe ja, wie gesagt, dann auch Motorräder. Das heißt, wenn das Wetter schön ist und so weiter, dann fahre ich eher mit dem Motorrad und düse dann irgendwie so durch die Gegend. Und dann habe ich ansonsten die E-Klasse jetzt, den 212er.
Ja, das ist doch fein. Ja, dann wünsche ich dir, dass er dir viel Spaß bereitet. Und wenn du den dann bei dir hast, dass er dir auch keinen Kummer macht. Und
das hoffe ich ja auch. Da bin ich ja nun sehr leid erprobt. Ja, wollen wir mal gucken. Also ich da kann man jetzt einfach nur hier auf Holz klopfen. Und da sage ich mal, das wird schon klappen.
Ja, vor allen Dingen ist ja auch ganz schön, dann haben wir auch wieder die Komponente zwischen alt und neu. Ne? Also bei mir wird ja erstmal kein deutlich moderneres Fahrzeug dazukommen. Das übernimmst du dann, kannst uns da dann berichten und von hoffentlich sehr wenigen WWchen oder einfach positiven Dingen berichten, plus dann die Geschichte 124er, plus dann bei mir der 210er und so weiter. Da kann man dann ja wieder schön auch noch eine Baureihe mit abdecken, wo man dann irgendwelche Infos dann mit den anderen teilen kann. Das ist doch auch ganz schön.
Genau. Aus eigener Erfahrung, ganz genau.
Apropos Erfahrungen teilen. Mit was habe ich die letzten 2 Tage verbracht? Mit Fummeln in der Garage.
Aber am Auto.
Am Auto. Und zwar, jeder kennt's, Baureihe 210. Ich habe aber schon gehört, das betrifft viel, viel, viel mehr Fahrzeuge bei allen, wo hinten am Kofferraum die Schlösser alle nicht benutzt werden. Und zwar, als ich meinen Kombi bekommen habe, habe ich festgestellt, boah, hinten am Kofferraum ist ja relativ versteckt ein Schloss unter der Griffleiste, mit dem du das Auto ja einfach eigentlich aufsperren können solltest. Und mein Schlüssel ging nicht ins Schloss. Jetzt heute weiß ich, ging nicht ins Schloss heißt, da geht gar nichts ins Schloss, weder der richtige noch der falsche Schlüssel. Mhm. Ich habe bis dato gedacht, okay, vielleicht hat man das mal ausgetauscht, mal einen Kofferraumdeckel gewechselt und hat das Schloss einfach nicht mitgetauscht, weil man es eh nicht benutzt. Jetzt weiß ich, das Schloss war das Richtige. Allerdings ist das komplett zusammengegammelt gewesen. Das ist wohl gang und gäbe bei den ganzen Schlössern. Ob es jetzt Limousine oder Kombi ist, ist wohl auch egal. Ich habe es im Schlachter, das Schloss, mir dann auch mal direkt angeguckt. Da genau das Gleiche. Da geht gar kein Schlüssel rein. Und ich habe dann mir einfach mal die Zeit genommen. Eigentlich war das so eine kleine Challenge. Ich habe mit dem lieben Marc, seit über 10 Jahren in der Baureihe 210 zu Hause ist, hatte mir dann geschrieben, ey, hör mal, ich kenne keinen 210er, bei dem das Schloss funktioniert. Er hat am liebsten die Vormodellpflege, sein Vater hat einen Modellgepflegten und sagt, nirgendwo funktionieren die Schlösser. Er hat Freunde und Bekannte mit 210ern, der sagt, nirgendwo geht dieses Schloss. Und dann habe ich gesagt, hör mal, Marc, wenn du mir sowas sagst, dann Challenge accepted. Du wirst einen kennenlernen, der einen 210er hat mit einem funktionierenden Hecklappenschloss. Und hat dann mir dann eine Sprachnachricht zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, so viel hat er da auch nicht ausprobiert, um das wieder gangbar zu machen, weil es war ihm halt nicht wichtig. Gab halt Wichtigeres. Ich, okay, trotzdem werde ich das annehmen. Ich möchte ein funktionierendes Hecklappenschloss. So, dann bin ich hingegangen, habe dieses ganze Schloss erstmal komplett mit WD-40 geflutet. Mehrfach, hat nichts gebracht, gar nichts. Dann habe ich mir das Schloss mal so ein bisschen beguckt, habe das so aus der Halterung ausgebaut. Hatte das dann mit samt der Griffleiste auch schon aus dem Kofferraum rausgebaut. Da bin ich ja eh gerade den Kofferraumdeckel am Tauschen. Und habe mich dann wirklich mal ein bisschen mit diesem Schloss auseinandergesetzt. Und im Endeffekt ist ein Schließzylinder mit 8. Jetzt nicht festlegen, ich weiß nicht, wie die Bauteilbezeichnung ist. Jemand, der vielleicht beim Schlüsseldienst oder so arbeitet, der sagt direkt, für mich sind das so kleine Sperrnöppchen, Sperrstifte, die federbelastet sind, die quasi zurückrutschen, wenn man den Schlüssel reinsteckt. Und wenn man den Schlüssel mit der richtigen Schließung hat, rutschen diese kleinen Schließplättchen halt alle so, dass der Zylinder außen, dass da nichts mehr raussteht, dass der halt glatt und rund ist und dass man den dann drehen kann. So. Also bin ich hingegangen, hab das alles zerlegt, hab das alles fein geschliffen, hab diese kleinen Plättchen fein geschliffen, hab die kleinen Federn ausgebaut, hab die Sitze, wo die Federn drin sitzen, mit einem 2 mm Bohrer aufgebohrt. per Hand, alles sauber gemacht, alles ordentlich gemacht, das Ganze richtig schön gefettet. Bin mal gespannt, allerdings, ich habe einfach Armaturenfett genommen. Ist halt auch wasserabweisend und Lebensmittel echt, voll gut. Also wir können jetzt vom Schloss essen. Weiß halt nicht, wie es langzeitmäßig ist, wenn das sehr heiß wird, ob das dann eher rausläuft oder so. Wahrscheinlich kann man besseres Fett nehmen. Ich hatte nichts anderes, habe es halt damit gefettet, die ganzen Stifte wieder eingesetzt und das Schloss wieder zusammengebaut. Wir reden von dem ganzen Vorgang und von dem ganzen Gefummel. Boah, es wird mal zwischen 4 und 8 Stunden Zeit mit rausfinden, wie ist es zusammen, wie funktioniert es, wie ist die Technik und so weiter. Also es hat deutlich länger gedauert, als ich jetzt wahrscheinlich brauchen würde. Das Ganze dann Sonntagvormittag wieder zusammengebaut und habe das Schloss auch zusammengebaut, habe mir dann die Mechanik nochmal angeguckt, habe dann ein TikTok-Video gemacht, wie diese Mechanik des Kofferraumdeckels überhaupt funktioniert, weil im Endeffekt ist es so, wenn du das Auto abgeschlossen hast, ist einfach quasi die Verbindung des Griffs, den du ja reindrückst, einfach nur von dem Gestänge quasi entkoppelt. Das heißt, du drückst den einfach ins Leere und wenn das Auto aufschließt, dann schnappt so ein Hebelchen rüber und hakt diesen Griff eigentlich einfach nur wieder ein, dass der dann quasi dann das auf die Mechanik überträgt. Was anderes ist das gar nicht. Also wenn man von außen wüsste, wo man reingreifen müsste, könnte man das quasi relativ leicht knacken, wenn man es wüsste. Ja, dann hatte ich das Schloss zusammen, habe auch das TikTok-Video gemacht, war relativ euphorisch, oh mega toll und dachte dann, boah, prüf dich mal selber. Hab mir also einen Schlitzschraubendreher genommen, den in das Schloss reingesteckt, vorsichtig, und hab damit das Schloss auf- und zuschließen gekonnt. Okay, das sollte jetzt nicht so funktionieren, weil dann kann ja das jeder bei deinem Auto machen. Dann gedacht, an was liegt's? Erstmal habe ich gedacht, hast es vielleicht doch irgendwie falsch zusammengebaut. Das Ganze wieder zerlegt. Alles geprüft, alles geguckt, dass mit dem, was ich selber mir erlernt habe, wie dieses Schloss wohl funktionieren mag, das nochmal gegengeprüft. War alles in Ordnung. Und du hast dann dieses einzelne Schlosselement, hast du halt lose quasi in der Hand und führst das wiederum in so einen runden Sitz rein, ne, wo das dann drin sitzt.
Ja.
Und da habe ich das nochmal rausgezogen, habe das Schloss dann in der Hand mit dem Schlüssel auf- und zuschließen können. Und gedacht, okay, das in der Hand nochmal festgehalten, Schraubendreher, ging nicht. Komisch. Dann habe ich halt festgestellt, das ganze Schloss dreht sich halt in diesem Sitz, wo das Schloss eigentlich eingebettet ist. Dann dachte ich erst, boah, hast du vielleicht da zu viel weggeschliffen? Ist da vielleicht eine Nase, wo es hält oder so? Und dann gedacht, boah, wenn das so eine dünne Nase ist, die das Ganze halten soll und nur davon quasi das Schloss abhält, dass es jemand knacken kann, das kann es ja eigentlich gar nicht sein. So eine dünne Nase würde Mercedes ja wahrscheinlich nicht verbauen, dass das hält.
Ja.
Dann habe ich in diesen Sitz reingeguckt und da siehst du so 2 Riefen drin. Also komisch. Aber an dem Schloss außen ist halt nichts, dass das irgendwie zum Halten kommt. Und dann war mir relativ schnell klar, okay, du kannst es nur mit dem Schraubendreher aufdrehen, weil du das komplette Schloss in dem Sitz bewegen konntest, was eigentlich festsitzen müsste. Dann habe ich mir aus dem Schlachter das andere Schloss geschnappt, habe das nochmal vorsichtig zerlegt. Du musst dir halt vorstellen, du baust es aus, musst es wirklich mit dem Hammer auseinanderklopfen, so festgebacken ist das halt. Ne? Und da sind mir 2 Kugeln entgegengefallen, die ich bei meinem Schloss gar nicht hatte.
Kugeln.
Also, okay. Wenn diese Kugeln beguckt, die Kugeln passen genau, die sind genau gegenüber voneinander, von außen quasi an dem Schließzylinder und liegen genau in diesen Riefen. Und diese Kugeln sind dafür zuständig, dass das Schloss sich nicht drehen kann. Dann habe ich dann halt das ganz vorsichtig, hatte ich mein Schloss halt einen Tag vorher auf einer Europalette, auf dem Holz, schön vorsichtig aufgeklopft und habe dann mal geguckt, da lagen tatsächlich die beiden Kugeln einfach auf dem Fußboden. Ich habe die beim Ausbau, das ist mit einem Schlag, ist das so schnell auseinandergegangen. Da habe ich halt nur auf diese Plättchen geachtet, dass die mir nicht entgegenspringen, was die gar nicht mehr konnten, weil die so festgegammelt waren, da sprang gar nichts mehr. Habe dann halt diese beiden Kügelchen da gar nicht wahrgenommen, dass die da rausgefallen sind. Habe die in mein Schloss eingelegt, Schloss in den Sitz reingedrückt. Es dreht sich nicht mehr, es ist fest und es funktioniert einwandfrei. Mega. Also ich habe jetzt wieder ein funktionierendes Hecklappenschloss, kann jetzt quasi das für den Schlachter, könnte ich jetzt auch überholen und im Endeffekt, jedes Mercedes-Schloss ist da ähnlich aufgebaut bei diesen mechanischen Schlössern, weil das war schon bei 190er Zeiten genau das gleiche Schloss vom Aufbau her mit diesen Schließplättchen, wenn du halt genau weißt, was quasi deine Schließung ist, das sind ja nur 8 Stück, die sind mit Zahlen beschriftet, ich kann jetzt nicht sagen von 1 bis, also ich habe Plättchen dabei, Da steht eine 1 drauf, ich habe Plättchen dabei, da stehen andere Zahlen drauf. Und es steht einmal rechts und einmal links drauf, einmal ein R und ein L. Wahrscheinlich ist das dann auch noch unterteilt. Also es gibt da eine verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das heißt, wenn man jetzt quasi ein Schloss hätte, was nicht in das Auto reinpasst, bräuchte man quasi nur diese Plättchen, um dieses Schloss passend zu machen und halt ein Schloss, wo man gucken kann, was eigentlich diese Schließung ist. Und dann kannst du das mega quasi ja für deine Zwecke nachrüsten, reparieren, umbauen. Ich habe damals die Holzbox im 124er mit diesem Wurzelholzrollo, da ist ja auch ein Schloss drin. Das Teil kam aus einem anderen Auto. Da bin ich damals hingegangen, habe die Plättchen einfach komplett entfernt, um quasi abschließen zu können. Aber du kannst es halt mit jedem Gegenstand quasi öffnen. Aber das weiß man ja so nicht. Was legst du da auch groß in die Box rein, wo du es abschließen musst? Aber
ich wollte gerade sagen, das ist ja eh kein Sicherheitsding.
Genau. Also im Endeffekt kannst du es absperren. Für einen, der es nicht weiß. Für einen, der weiß, gehst du mit der Nagelfeile dran oder mit dem Fingernagel, kannst du es halt aufmachen. Da habe ich halt die Plättchen einfach komplett entfernt, weil ich halt für diese Schließung gar keinen Schlüssel hatte.
Ah ja. Das ist natürlich richtig cool, dass du da das soweit, ich sag mal, vergleichen konntest und dass du dann irgendwie da das hingekriegt hast, auch mit Kügelchen, dass du da halt ein Vergleichsobjekt hattest. Ne? Sonst wäre man da wahrscheinlich nie drauf gekommen.
Nee, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Diese Kügelchen, die wären halt weg gewesen unter diesen Paletten. Ich hätte halt da gar nicht mehr nach gesucht. Ja. Und hätte mich halt echt gewundert, warum dieses Schloss sich dreht in diesem Sitz und warum da diese Riefen sind, die offensichtlich mit meinem Schloss ja gar keine Funktionen hatten. Ja, da war halt echt Glück, dass ich halt ein Vergleichsteil hatte. Sonst wäre mir das nie aufgefallen. Ne? Das war das Gleiche, wo ich den Blinkerhebel getauscht habe beim 210er, wo ja die Blinkerrückstellung nicht mehr funktioniert hat. Rein optisch war mein Hebel völlig in Ordnung. Und der aus dem Schlachter sah exakt identisch aus. Nicht mehr, weniger abgenutzt, irgendwie was. Optisch einwandfrei. Und der eine ist kaputt und der andere nicht.
Ja, das ist natürlich super. Wenn da, also dass du es jetzt mal probiert hast und dass es so hundertprozentig funktioniert hat. Das ist natürlich echt gut. Richtig cool.
Ja, und so kann man halt dem Schloss wieder zum Werkeln verhelfen. Gerade beim Kombi ist es auch eigentlich relativ unnütz. Ne? Du kommst halt trotzdem ins Auto rein, du kannst an der Tür aufschließen. Wenn die Batterie leer ist, kannst du halt in den Kofferraum reinklettern, Sitze umklappen. Das Thema ist tatsächlich schlimmer bei der Limousine, wo du ja nicht in den Kofferraum reinkommst. Ja. Und da ist es tatsächlich eher ein Thema, dass man da ein Schloss hat, was funktioniert, wenn mal die Batterie nicht in Ordnung ist oder der Strom versagt, wenn du halt mechanisch rein musst.
Ja, schön. Ja, also, wer kaputte Schlösser hat, kann sich an Marcel wenden.
Ja, also da bin ich jetzt tatsächlich im Thema. Die ganze Reparatur tatsächlich auch nur mit Teilen des originalen Schlosses. Ich musste, weil meins sehr vergammelt war, tatsächlich zwei Federn austauschen. Die hatte ich tatsächlich noch von dem Schloss, von der 124er Rollobox, was ich gerade eben erzählt hatte. Da habe ich einfach zwei Federn genommen. Und du kannst halt manchmal auch, wenn du die halt rausgezogen hast, die sich in die Länge gezogen haben, die zu lang sind, kannst du auch schon mal abkneifen und wieder einsetzen. Das geht auch schon mal. Wie lang das dann hält, weiß ich nicht. Also bin ich hingegangen, wenn ich es eh schon mal komplett zerlege, habe einfach die Federn getauscht.
Jo. Ist ja auch die beste Variante, ne?
Da muss man da halt nicht mehr dran.
Genau.
Was ein bisschen schade ist um das eingesetzte Schloss, da sind noch so zwei ehemalige Schaumstoffdichtungen, die sind halt so hart und spröde, ich wollte die ganz vorsichtig rausnehmen, um sie wieder einzusetzen, keine Chance. Da muss ich mal gucken, was man da alternativ reinsetzt, reinschmiert. Das ist halt auch nur, dass quasi hinter das Kunststoff an das Schloss von außen quasi keine Feuchtigkeit kommt. Da muss ich echt mal gucken, was man da reinmacht, ob man da eine alternative Schaumstoffdichtung findet, irgendwas, ein O-Ring vielleicht in der Größe oder ob man da einfach eine Raupe, Silikon, Sikaflex, was auch immer reinsprüht und dann ist halt Ruhe. Ne? Dann ist das erledigt.
Also du redest jetzt davon, dass um den Zylinder umzu, dass da eben quasi keine Feuchtigkeit an den Zylinder kommt, an den Profilzylinder.
Noch weiter außen tatsächlich. Das kommt in so einen Sitz rein und da drin ist wiederum eine Vertiefung, wo eigentlich diese Schaumstoffdichtung sitzt, wo wiederum nur zwei Haken in eine Öffnung reinschauen, die quasi ja um den Zylinder in diesem Zylindersitz sind, wo wiederum diese Riefen drin sind, wo der Zylinder drin sitzt. Also ich mache euch da in die Shownotes die Fotos mit rein, dann könnt ihr dem wahrscheinlich ein bisschen besser folgen als der Jörn gerade. Aber das ist tatsächlich nur was Äußeres. Also das ist noch nicht mal eine Feuchtigkeitsabdeckung für den Zylinder in dem Zylindersitz, sondern wirklich nur für das, ich glaube, es ist ein Spritzgussteil, wo wiederum das einfach nur als Aufnahme dient, wo dann wiederum das Schloss drin sitzt.
Also es muss aber ja drehbar bleiben, ne? Deswegen, weil du sagtest... Nee,
das ist fest.
Achso, okay. Ja gut, dann sehr schön. Das freut mich, dass es hingehauen hat. Das finde ich gut. Ist natürlich dann auch so einen Satz zu kriegen, glaube ich, nicht ganz günstig. Und vor allem manchmal dann eben auch nicht, wenn man dann... Dann kriegt man vielleicht nochmal einen Zylinder irgendwo gebraucht mit Schlüssel oder so. Dann hat man natürlich 2 bis 3 Schlüssel am Bund. Und da ist natürlich sowas, wenn du das hinkriegst, richtig gut.
Ja, das ist korrekt. Also du kannst ja sogar so weit gehen, wenn du sagst, ach, keine Ahnung, was ist jetzt nicht ganz so relevant, Handschuhfach meinetwegen. Jetzt hast du da ein fremdes Schloss drin und möchtest das quasi auf dein Auto anpassen. Und du hast von diesen 8 Schließplättchen, wobei im Handschuhfach sind es nur 7, damit der Werkstattschlüssel da, ne? Du kennst die Geschichte. Aber wenn du sagst, du möchtest halt nur quasi, dass dein Schlüssel da irgendwie funktioniert und du legst da nicht deine Rolex rein oder so, dann kannst du ja sogar hingehen, wenn du keine Plättchen über hast, kannst du ja Plättchen weglassen. Das heißt, wenn du von diesen 7 oder 8 Plättchen sagst, boah, ich habe nur 4, die wirklich passen, dann nimmst du halt die, lässt die anderen weg und dann passt dein Schlüssel und du kannst es halt trotzdem absperren.
Ja.
Die Chance, dass natürlich dann irgendein anderer Schlüssel auch trotzdem passt, ist natürlich gegeben. Aber ich finde jetzt bei so einer Rollo-Box oder beim Handschuhfach ist das nicht ganz so wichtig.
Genau. Da muss man eben gucken. Das muss jeder dann für sich entscheiden, wie was dann eben dafür wichtig erachtet wird. Aber das sehe ich auch so. Solche Innengeschichten, also ist ja hinten auch bei der, ich überlege gerade, hat der 210er, hat der auch hinten eine Klappe, die abschließbar ist im Kofferraum?
Ja, ja.
Siehst du, da ist ja auch einer drin. Ob man das abschließbar braucht, das kann man sich ja überlegen.
Genau, da fällt mir beispielsweise dann auch ein, wenn man diese Plättchen bräuchte, hätte ich im Schlachter da halt auch ein Schloss drin, was ja definitiv nie Wasser gesehen hat. Das ist ja gerade im Kofferraum wie im Handschuhfach mega trocken, ne? Da passiert ja nichts. Und da hätte man dann auch wieder Federchen und Gedönse.
Genau.
Außer man verkauft das jetzt weiter an jemanden, der halt einen kompletten Schlosssatz haben will. Das wäre dann natürlich doof, wenn man das zerlegt. Aber ansonsten hätte man da halt auch wieder Futter für Reparaturen, wenn man tatsächlich auch bei Kleinanzeigen oder so von einem Schlachter ein Handschuhfach oder halt auch diesen Deckel für den Kofferraum da findet, für wahrscheinlich kleines Geld, hätte man immer wiederum Ersatzteile für diese Schlösser zu reparieren.
Ja, genau. Das ist schön. Sehr gut.
Ja, damit habe ich mich beschäftigt die letzten Tage. Ja, habe mich zwar darüber gefreut, dass ich das hinbekommen habe und dass ich da jetzt auch mein Wissen ein bisschen aufgemöbelt habe. Auf der anderen Seite sind wir genau in der Woche vor den schönen Sternen und eigentlich muss der Wagen zusammengebaut werden, sauber gemacht werden. Ich wollte ihn eigentlich noch polieren. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe ein Schloss repariert, was kein Mensch sieht. Also,
ja, das ist
Prioritäten.
So.
Priorität muss man setzen, definitiv.
Das ist so, ja, das ist so. Kann ich auch was von erzählen?
Ja, bitte.
Also ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt tatsächlich, wir sind ja nur noch voll auf Veranstaltungen und auch den Abend, also den Samstag besser gesagt, vor den schönen Sternen sind wir ja auch noch wieder auf einer Veranstaltung. Da unterstützen wir ein Sommerfest vom SOS Kinderdorf hier in ein paar zwei Städte weiter.
Mhm, okay.
Da müssen wir halt dann abends den Wagen noch wieder leer räumen. Und ich weiß natürlich immer nicht, was dann da so am Wagen passiert. Also sprich, da wird natürlich angefasst und wird sich dran gestellt, Fotos und so weiter. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber entsprechend müssen wir dann nochmal sehen, dass wir den nochmal so ganz grob überwischen, bevor wir dann den Wagen bei den schönen Sternen natürlich ausstellen. Also das heißt, das müssen wir dann auch schon noch irgendwie im Vorfeld mal machen und dann nochmal so ein letztes Mal, bevor wir dann losdüsen Richtung schöne Sterne.
Hast du denn den lieben Wettergott schon mal, das Orakel schon mal gefragt, wie das Wochenende aussehen soll?
Tatsächlich.
Ich habe mich nicht getraut.
Nein, tatsächlich. Ich weiß, also hier in Bremen ist es so, dass es zum Ende der Woche, also jetzt aktuell ist das Wetter hier und da bewölkt, das auf jeden Fall. Kannst dann auch immer noch blauen Himmel sehen. Die Sonne scheint auch sehr oft noch durch. Also, aber zum Abend hin, Quatsch, was rede ich, zum Ende der Woche hin, wollte ich sagen, soll es dann tatsächlich auch vermehrt regnen. Und ich kann dir sagen, wenn ich das Ganze, das habe ich jetzt erzählt bekommen, aber wenn ich auf dem Handy gucke, da kannst du ja bald, also diese Wetter-Apps und so, da kannst du ja bald stündlich gucken. Das ist immer wieder eine andere Ansage. Also so unzuverlässig, wie ich das wahrnehme, jetzt selber mit diesem Telefon, wenn ich diese App angucke, so unzuverlässig habe ich das eigentlich nie wahrgenommen, wenn andere das gemacht haben, aber weiß nicht, vielleicht war das nur mein Eindruck. Oder es sind jetzt, die Zeit ist jetzt einfach so, dass man es schlecht vorhersagen kann, weiß ich nicht. Aber es soll hier jedenfalls im Norden schlechter werden. Bei den schönen Sternen weiß ich es nicht.
Also ich habe gerade mal mir das aufgerufen. Aktueller Stand, wir wissen alle, es wird sich wieder ändern, wäre aktuell Höchsttemperatur Samstag wie Sonntag 22 Grad und leicht bzw. teilweise bewölkt. Das wäre ganz cool.
Das kann man machen.
Die letzten Jahre hatten wir halt immer so richtig, richtig pralle Sonne mit Sonnenbrand und allem drum und dran. Ist natürlich auch ganz geil. Aber wenn man halt vor lauter gleißendem Sonnenlicht ohne Brille, ohne Sonnenbrille, so gar nicht sehen kann, ist das halt auch nicht so schön. Ja, leicht bedeckt wäre ganz cool. Wirklich bewölkt. Da sind halt, ja, das sieht dann halt nicht ganz so schön aus. Ne? Das muss ich ja auch zugeben. Aber ein Tacken kälter wäre schon ganz schön. Und 22 Grad, da kann ich mega mit leben.
Das wollte ich sagen.
Das wäre ganz, ganz gut. Also wir sind da ja auch schon weggeschmolzen. Wir sind von sinnflutartigen Regenfällen bis bewölkt, bis richtig, richtig heiß, haben wir da eigentlich ja auch schon alles mitgenommen. Und ja, das wäre zumindest eine schöne Prognose bisher, wenn das so bliebe. Das wäre ganz schön.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es, egal wie es wird, auf jeden Fall eine ganz tolle Veranstaltung wird.
Ja, ich freue mich halt mega.
Ja, also tatsächlich, wir freuen uns auch sehr. Und ist halt so eine Sache. Wir sind am Samstag, kommen wir irgendwann dann relativ spät wieder, wenn wir alles rückabgewickelt haben und abgebaut haben und so weiter. Und dann müssen wir auch schon so mehr oder minder direkt ins Bett huschen, um dann am Sonntag ganz früh aufzustehen. Weil ich glaube, so an die 3 Stunden werden wir dann wohl fahren. Ne? Ich glaube, so war das.
Ja, das heißt, ihr werdet dann auch ähnlich früh wie ich vor Ort sein wollen.
Ja, und darum. Also wir werden so circa 4 Uhr losfahren. Und entsprechend ist dann, wie gesagt, wenn der Abend davor, also ich meine, es wird nicht 9 oder so, aber ich sag mal so 6, 7 Uhr werden wir da wohl erst loskommen. Ne, 6 Uhr endet die Veranstaltung, das heißt 7, 7:30, 8 werden wir erst loskommen. Und dann ist es entsprechend kurz. Aber wir freuen uns und haben da auch richtig Lust zu.
Ja, das habe ich auch. Ich freue mich auch extrem. Der einzige Haken an der ganzen Sache ist immer, man hat halt so viele Leute, die man trifft, mit denen man sich unterhält. Und es ist halt, also ich freue mich extrem drauf, aber es ist halt auch immer ein wirklich anstrengendes Wochenende. Also ich bin darauf den Montag tatsächlich immer relativ gerädert. Und hatte mir auch letztes Jahr den Montag danach freigenommen, um so ein bisschen runterzukommen. Hatte auch tatsächlich geplant, dass ich dieses Jahr den Montag mir danach freinehme. Wollte ich noch tun, beziehungsweise wollte mit meinem Chef halt klären, ich komme einfach nicht. Und habe mir heute selber einen Termin auf den Montagmorgen 8.15 Uhr gelegt. Ich habe es einfach vergessen.
Na, herrlich.
Ich habe es doppelt vergessen.
Gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Also denken, klappt. Mega.
Ja, du könntest jetzt natürlich noch versuchen, diesen Termin umzulegen. Aber ja, Zeit ist knapp.
Aber apropos denken, klappt. Hast du denn schon die neuesten Mercedes-News gelesen? Der gute Mercedes-Manager, der Herr Källenius, der hatte ja seine ganz mega tolle Idee. Wir setzen jetzt Mercedes nur auf Luxusstrategie. Wir stampfen die A-Klasse ein. Wir gehen nur noch auf Luxus und sind jetzt hier die Luxusmarke. Ja, das Ganze stampft er jetzt wiederum gerade ein und rudert komplett zurück und ja, geht davon wieder weg und möchte doch wieder eher in den Consumermarkt rein und möchte von seiner Luxusstrategie komplett wieder abrücken. Ich habe echt gedacht, ich lese nicht richtig.
Also kann ich mir auch nur so vorstellen, dass es funktioniert. Also ich meine, natürlich funktioniert sicherlich eine Luxussparte, ob das jetzt allerdings alleine ausreicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass man damit überlebt. Das ist ja inzwischen nun auch ein schwieriger Markt. Also schwieriger als noch vor 10 Jahren. Weiß ich nicht, ob man dann mit so einer Strategie Mercedes, Riesenklamotte, weiß nicht, ob das funktionieren kann, man so überleben kann auf die Dauer. Ich weiß es nicht, bin da weit weg, aber ich könnte mir das vorstellen, dass ein solch großes Unternehmen wie Mercedes nicht darauf verzichten kann, diesen Massenmarkt aus der Mitte den zu bedienen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das langfristig funktioniert, ohne Arbeitsplätze da einzustampfen oder Werke zu schließen und so weiter und so weiter.
Ja, was ich halt auch echt schwierig finde, wir haben ja auch im Prinzip Fahrzeuge, die tatsächlich auch immer mehr im Wandel sind. Also wenn wir uns den CLA, den aktuellen jetzt angucken, wo jetzt ja auch dann eine Variante als Elektro-Kombi quasi auf den Markt geworfen ist, das Teil ist ja im Prinzip von der Größe, von der Haptik her eine C-Klasse.
So, die und spricht C-Klasse ja genau wiederum, diese Mittelklasse an, ne?
Genau, und C-Klasse, die geht voll Richtung E-Klasse, also deutlich hochwertiger. Die E-Klasse nähert sich mit Innovation und Haptik, auch wenn das alles nicht mehr so ist, wie es mal war, aber nähert sich der S-Klasse an. So, das heißt, wir haben ja im Prinzip da auch einen Wandel drin, wo sich echt was tut. Und dann haben wir die EQ-Serie, die ja in der aktuellen Optik, ich meine EQS, wisst ihr alle, haben wir schon mal debattiert, ich finde den recht schön, der typische Mercedes-Käufer aber nicht. So, und dann ist jetzt wiederum die Überlegungsweise von Mercedes aktuell, ey, da müssen wir was machen. Wir verkaufen dann nicht das, was wir uns vorstellen. Und was macht Mercedes jetzt? Mercedes macht das, was ich beim Erscheinen vom ersten Elektroauto, da denke ich so an i3 BMW oder so, wo ich direkt gesagt habe, warum macht man das nicht? Warum muss man auf Zwang ein Elektroauto in einer neuen Optik präsentieren? Warum nimmt man nicht quasi den Verbrenner und hat einfach ein Elektroauto Motor drin? Warum kann ein Elektroauto keinen Kühlergrill haben? Ja. Für Mercedes oder auch BMW, die Nieren, Mercedes Kühlergrill, ikonisches Fahrzeugdesign. Ja. Warum rationalisiere ich das weg? Was macht Mercedes jetzt? Was ist jetzt die Designstrategie für die neuen Elektroautos? Wir reden schon wieder über Elektro. Die gehen hin und wollen sich da wieder absetzen. Die wollen das Ganze wieder, an seine Käuferschicht anpassen und die bauen gerade einen Retro-Verbrenner-Look für die IQ-Serie. Das heißt, du wirst quasi einen Mercedes-Kühlergrill haben, der so ein bisschen gemischt ist aus der IQ-Optik und halt einem klassischen Retro-Mercedes-Kühlergrill. Da kommen die jetzt drauf. Also ich habe es nie verstanden, warum keiner der Hersteller sowas überhaupt umgesetzt hat, außer am Anfang, ich glaube bei Golf 5 war es schon möglich, man hat ja wirklich den Verbrenner genommen, hat einfach einen Elektromotor reingeklatscht, in Form von, der warnt dich noch vor Motorölwechsel und so einem Kram, was bei dem Auto ja gar nicht zutrifft, aber ich habe es halt nie verstanden. Warum hat man das nicht gemacht? Warum musste man auf Krampf da irgendwas Neues erfinden, was scheinbar die Käuferschaft so gar nicht angezogen hat? Also wie gesagt, mir gefällt beim EQS, gefällt mir die Optik. Ja, es ist sehr rund gelutscht und eigentlich ist das nichts, was mir gefällt, aber das Auto gefällt mir tatsächlich. Aber warum musste man das auf Zwang machen? Warum?
Das ist ja tatsächlich, wenn du dann siehst, dass irgendwie im Rückspiegel guckst und dann siehst du da so ein Lampionfest auf dich zufahren oder dass sich da gleich so ein Lampionfest überholt, dann weißt du schon sofort, das ist ein Akkuauto. Also die haben ja Beleuchtungen hier und da und überall. Auch von hinten, die mit riesen Scheinwerfer strahlen dich da rot an und das sind so komplett neue Konzepte, ne? Wo ich dann auch immer denke, das ist schon sehr gewagt. Ohne Frage ist das natürlich ein neuer Schritt, was die Antriebsweise angeht, aber dass man da so komplett weggeht von dem, was etabliert ist, also da reden wir ja wirklich über komplett neue Designs. Und bei allen diesen Autos habe ich immer das Gefühl, das ist wie diese von Tron früher, gab es so einen Film.
Ja.
Genau, und da ist alles immer so diese strahlenförmigen Geschichten und da kommen die alle hin. Also da passen die alle für mich hin, in diesen Film. Und ist nicht mein Look. Also dafür bin ich zu lange natürlich mit den, ich sag mal, der herkömmlichen Ansicht irgendwie groß geworden wahrscheinlich. Ich weiß wiederum, meine Tochter, die findet dann eben so diese neuen Autos, da haben wir auch drüber geredet. Ich zeige aber auf die alten Autos und sage, Mensch, das ist ein toller Wagen. Meine Tochter, die ist jetzt 16, die guckt mich immer schräg an. Und sagt dann, das sind alte Kisten. So, ne? Und klar, damit sind wir groß geworden. Und so muss ein Auto aussehen. Und dass das dann heute für die junge Käuferschaft, in Anführungsstrichen Käuferschaft, mit 16 ist sie natürlich noch keine Käuferin, aber ich sag mal so, alles, was irgendwie so um die 20 ist oder so in dem Bereich, mag davon eher angesprochen sein, das kann schon angehen, aber ich glaube eben, dass gerade hochpreisigere Autos ja eigentlich eher so unsere Altersklasse, älter und Co. sind, weil es eben auch höherpreisiger ist, das ist ja in der Regel ja nicht der 19- oder 20-Jährige. Und da kann man meines Erachtens eigentlich oder sollte man eher im Bereich bleiben, was wir noch verstehen. Das hört sich jetzt so an, als wenn wir 1000 Jahre alt sind, und das ist mir alles klar. Aber es ist ja schon ein großer Schritt, den die designtechnisch gemacht haben.
Aber du brichst es jetzt ja auch genau richtig runter. Das ist ein Design, was scheinbar der jüngeren Käuferschaft gefällt. Mhm. Mercedes wollte Luxusstrategie fahren, sägt eine A-Klasse ab und quasi sägt ihre Leute ab, denen das Design hätte gefallen. Also
genau.
Ist halt irgendwie schwierig.
Das beißt sich da wirklich. Und das ist genau der Punkt, dass die Leute, die sich dann eher noch mal eine A-Klasse, ich sag mal so, als Einsteigerauto gekauft hätten, das soll es nicht mehr geben. Und die steigen aber nicht mit einer S-Klasse ein. Das wird nicht passieren.
Nee, das ist wohl wahr.
Und die das dann optisch sicherlich schön finden, aber was dann eigentlich für die meisten finanziell einfach überhaupt jenseits von gut und böse ist. Und das verstehe ich in die Strategie auch gar nicht. Und da macht es dann Sinn, dass sie es jetzt erkannt haben offensichtlich. Ja, weiß ich auch nicht. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die alten Autos, also sogar auch viel ältere Autos, im Design irgendwie wieder aufleben gelassen werden. Ja, dass man wieder versucht, und ich meine, da gibt es ja irgendwie, ich überlege gerade, das war ein Auto, es ist irgendwie so ein Ingenieur oder was, der sich da alte Autos hernimmt und die dann eben mit Akkumotoren versieht. Ob man das jetzt schön findet oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber man kann dann zumindest sagen, die Leute, die eben so ein Automobil haben möchten, die können aber trotzdem klassisch weiterhin fahren. Also klassisch, optisch klassisch. Das könnte ein Weg sein, wird aber natürlich in Serie nicht angeboten, klar, aber obwohl so klar ist es eigentlich auch nicht, könnte man wahrscheinlich.
Ja, es gibt ja verschiedene Anbieter tatsächlich. Vor, jetzt weiß ich gar nicht, ob es letztes Jahr war, da müsste ich tatsächlich mal rausschauen, nochmal, wie die Firma heißt. Die waren auch bei den schönen Sternen, die hatten unter anderem ein SL dabei, die machen halt genau das, was du gerade sagst, die bauen die halt komplett auf Elektrotechnik um. Und das Ganze auch ziemlich gut. Also das ist nichts Hässliches, ne?
Das ist der eine Weg. Und ich denke eben, dass man wenn man so einen kleinen Schritt weggegangen wäre von dieser etablierten Optik, sage ich mal, dann wäre das für die Käuferschaft, die wir darstellen, oder auch ältere natürlich, einfacher gewesen, sich darauf einzulassen, als wenn man jetzt so ein halbes UFO dann da plötzlich vorgesetzt kriegt. Also das ist mein Gefühl dazu.
Ja, das stimmt wohl.
Und ich sag mal so, die Autos hätte man designtechnisch sicherlich mehr oder minder, also hätte man durchaus was designen können, was dann eben so an die letzten Verbrenner da irgendwo so angeknüpft hätte. Sicherlich eine Weiterentwicklung, und da muss man auch nicht immer mit allem einverstanden sein. Klar gibt es immer irgendwelche Sachen, wo man sagt, na, das haben sie aber nicht so schön gelöst. Ich denke aber eben, das wäre ganz bestimmt gegangen, wenn man es gewollt hätte. Und hier wollte man eben ganz neue Wege beschreiten und hat da gedacht, dass man da, ja, dass wir, ich wollte gerade sagen, irgendwo bei zurück in die Zukunft unterwegs sind oder so.
Ja, ich kann es halt auch nicht so ganz nachvollziehen. Also beim neuen GLC soll tatsächlich so dieses typische Mercedes-Design-Element an der Front von Mercedes-Stern, dem typischen Lorbeerkranz und auch diesem wabenförmigen Kühlergrill, irgendwie mit einer Rauchglasoptik in Verbindung soll das Ganze wiederkommen und soll das Ganze halt klassisch, aber trotzdem modern gestalten. Da bin ich mal gespannt, was sie sich da ausdenken, wie das dann tatsächlich aussehen wird.
Sag mal, ist das jetzt eigentlich wirklich eine Strategie? Ich habe das mal irgendwo gelesen, dass diese ganzen Kühlerhobenfiguren, dass das ja explizit bei den amerikanischen alten Autos natürlich sehr angesagt war, dass da auch riesige Figuren drauf waren und so weiter und so weiter. Dass ja jetzt nur noch wenige Fahrzeuge irgendwelche Kühlerhobenfiguren haben, unter anderem eben Mercedes-Benz, wobei auch aus Sicherheitsgründen, ist jetzt die Frage, auch Mercedes ja nach und nach die eigentlich im Grunde verbannt, den Stern aufrecht stehend auf der Haube. Oder ist das jetzt einfach nur eine Designgeschichte, die eventuell dann auch mit neueren Modellen demnächst irgendwann wieder so ist, dass da wieder ein Stern aufrecht auf der Haube steht?
Also rein aus Sicherheitsgründen kann das halt nicht sein, ne? Du hast ja bei den älteren Modellen halt immer auch diese Klappfunktion, dass der halt bei Aufprall umklappt, dass der halt kein stehendes gefährliches Hindernis für Fußgänger darstellt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass man das aus solchen Gründen halt weggelassen hat. Das wird wahrscheinlich einfach eine aktuelle Designentscheidung gewesen sein. Und verschiedene Fahrzeuge konntest du ja tatsächlich so oder so ordern. Da denke ich, liegt das drin begraben. Ich glaube nicht, dass das ein EU-Sicherheitsding ist, wo das auf einmal dann weg ist.
Ist eigentlich, also das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, welche Modelle das sind, aber bei Mercedes gibt es Modelle, oder gab es, das habe ich schon hier jetzt einige Male gesehen, oder viele Male, dass ein großer Mercedes-Stern mitten auf dem Kühlergrill ist und obendrauf nochmal der Mercedes-Stern als Kühlerhaubenfigur. Ist das dann selber nachgerüstet oder so? Oder ist, also dass man sich dann einen anderen Kühlergrill eingebaut hat? Oder ist das tatsächlich irgendwo so mal vertrieben worden?
Weil ich weiß, dass du die Auswahl hattest, ob du das eine oder das andere wolltest.
Ja.
Ob es die Bestelloption für beides gab, weiß ich nicht. Nachrüsten ist aber definitiv halt möglich. Aber es gab definitiv die Option, das auszuwählen. Ob es die Option auch für beides gleichzeitig gab, das weiß ich gar nicht.
Also das wollte ich nämlich sagen. Ich finde das total, das beißt sich total, ja. Also mir in den Augen, finde ich nämlich auch. Also wenn du den großen Stern auf dem Kühlergrill hast, dann finde ich, gehört der da oben drüber nicht drauf. Ganz, 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 ganz schlimm.
Ja, nee, das gefällt mir auch nicht.
Ich vermute auch mal, dass da einfach dann gesagt wurde, hier ein Grill, finde ich, schick da den Kühlergrill, den schrauben wir da mal an. Oder meinetwegen auch den Stern.
Denkbar. Wir haben noch was aus der Gerüchteküche für euch mitgebracht. Und zwar konnte man im aktuellen Manager-Magazin, konnte man tatsächlich was lesen. Man munkelt, dass BMW und Mercedes eine Kooperation eingehen möchten. Und zwar sieht das da wohl so aus, dass BMW eventuell, ne, also es ist halt Gerüchteküche, ab 2027 an Mercedes 2 Liter Vierzylinder BMW-Motoren liefert, die dann in künftigen Mercedes-Modellen verbaut werden sollen. Und im Umkehrschluss soll BMW die neuen G-Tronic-Automatik-Getriebe bekommen von Mercedes, um die wiederum bei denen in den Autos zu verbauen.
Na,
wie viel Wahrheitsgehalt da dran steckt, weiß ich nicht.
Ja, das ist ja mal interessant, wie dann die Mercedes- und BMW-Welt aufeinander reagieren.
Ja, es ist das irgendwo, wird ja für ein Traditionsbruch ist es irgendwo, ne?
Ja, genau.
Aber
das wird für eine Menge Gesprächsstoff sorgen, glaube ich dann, wenn es wirklich so ist.
Ich bin gespannt. Vor allen Dingen die Besonderheit, also sagen wir mal so, Vierzylinder und so, das baut ja jeder irgendwie. Die neuen G-Tronic ist tatsächlich so ein Markenzeichen für Mercedes-Benz. Das gibt es so nirgendwo anders. Und die dann wiederum in dem BMW. Boah, ich weiß nicht.
Ja, dann können wir gespannt sein. Ist da noch irgendwas weiterhin, irgendwie, dass sie dann und dann theoretisch damit anfangen könnten würden? Ist das noch so weitgehend in der Gerüchteküche oder ist das nur generell, dass die...
Also angeblich aus engeren Kreisen würde das so berichtet und dass man da auf Kostensparen und Flexibilität irgendwie eingeht und halt quasi den Bereich, den man nicht so selber so gut abdeckt, wie bei Mercedes, dieser kleinere Motor wohl, sucht man sich da Hilfe von irgendwem anderen. Ich fände es schon, ich weiß nicht. Also von sehr BMW. Merkwürdig. Also wenn man auf BMW und Mercedes so zurückblickt, keine Ahnung, ein jahrzehntelanger irgendwie Streit in Investitionen und da war ja irgendwie immer so ein Wettstreit drin. Ja. Ne? Mercedes eher, dass man das Ausgereifte eingebaut hat und BMW hat immer alles reingeklöppelt, was irgendwie gerade verfügbar war, was sie gerade konnten. Damit will ich nicht sagen, die haben es nicht vorher ausprobiert, aber die waren ja dann eher so der Innovationsreiter, ne, mit, guck mal, wir können und wir tun und wir machen. Und Mercedes hat es immer erst noch so ein bisschen ausgeprägt und erst dann eingebaut. Und ja, weiß ich nicht. Also ich fände es interessant, aber ob das halt wirklich ja Realität wird, da müssen wir echt mal gucken.
Das würde mich auch interessieren, ja.
Aber nochmal zurückblickend, wir sind ja so der Podcast der verschiedenen Baureihe, ne? Viele wissen es vielleicht sogar gar nicht. Die Firma Hartke, eigentlich passionierter BMW-Tuner, wie es heute aussieht, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall in den 80ern, die sind einfach damals hingegangen, haben einen 124er genommen und haben da einen 330 PS BMW-Motor reingehauen. Und dann hattest du den Hartke F1 mit einem Schaltgetriebe, den es bei Mercedes nicht so gab, und einen richtigen Dampf 124er.
Das war aber nur so ein ganz Special-Ding dann, oder?
Es sollen Einzelstück gewesen sein. Und ich bin mir halt nicht ganz sicher, welcher Motor genau drin war. In manchen Berichten liest man tatsächlich, dass da der Sechszylinder aus dem M1 drin gewesen sein soll. In anderen steht irgendwas von einem Sechszylinder. Also ich bin halt nicht so bei BMW zu Hause. Deshalb weiß ich es nicht. Also definitiv hat man einen 300e genommen mit so 108 PS und hat halt da ein Auto draus gebaut mit deutlich über 300 PS. Und ja, wenn man dann als Mercedes-Fan die Haube aufgemacht hat, dann gab es erstmal lange Gesichter.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, bin ich gespannt.
Gibt es auch einen netten Artikel drüber bei uns auf mbbaureihen.de. Verlinken wir euch auch. Könnt ihr mal reinschauen mit Bildern und ein bisschen Text zum Lernen für euch. Jörn, was ist bei dir die Woche sonst noch passiert? Wir haben schon mal ein bisschen gehört, was alles noch vor den schönen Sternen passiert. Und vor den schönen Sternen ist nach den schönen Sternen. Neues Auto. Ist sonst noch irgendwas passiert? Wie sind deine Mercedes-Momente diese Woche sonst so gewesen?
Tatsächlich kann ich gar nicht ganz viel mehr sagen. Ist halt die aktuell mehr passiert auf dem privaten Markt, sage ich mal. Mein privater Mercedes-Kaufmarkt. Mhm. Ja, da bin ich jetzt gerade bei. Da habe ich jetzt auch gerade nochmal raufgeguckt, dass Blue Efficiency, was heißt das? Was ist denn Blue Efficiency?
Blue Efficiency? Ich habe auch tatsächlich, bevor ich das mal gelesen habe, habe ich immer gedacht, das ist irgendein System oder irgendeine Art und Weise von irgendwas. Das ist tatsächlich ein Name von Mercedes-Benz für eine Zusammenstellung von intelligenten Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Emissionen. Das Ganze ist auch nicht immer das Gleiche, sondern es variiert mitunter von Modell zu Modell. Wenn wir jetzt beispielsweise uns einen C180 nehmen, der hat im Gesamten eine Reduzierung des Verbrauchs um 4,7% unter dem Deckmantel Blue Efficiency, was bei diesem Modell tatsächlich einfach darauf zurückführt. Man hat 200 Kubikzentimeter Hubraum verkleinert, hat den Kraftstoff effizienter nutzen können, ohne Leistung oder Drehmoment einzubüßen. Zusätzlich hat man beispielsweise Lenkhilfpumpe der Servolenkung überarbeitet und die wird beispielsweise nur angesteuert, wenn sie wirklich gebraucht wird. Sprich auch da Einsparungen im kleinen Prozentbereich, verlängerte Hinterachsübersetzung, bessere gleitfähige Lager im Getriebe, wiederum eine Reduzierung des Verbrauchs um 2%, aerodynamische Optimierungen, abgedichtete Trennfugen an Scheinwerfern, stromlinienförmige Außenspiegel, Motor, Raumverkleidung, Unterboden, Verkleidung, so ein bisschen, wenn man an Rennsport denkt, dann weiß man, um was es geht. Kühler wurde teilweise zusätzlich abgedeckt, um Luftwiderstand zu reduzieren. Und so hat man unter dem Deckmantel eines Blue Efficiency Modells einfach, in Anführungsstrichen einfach, eine Verbrauchsreduzierung, in dem Falle beim C180, um 4,7% erreicht. Und das heißt, das ist einfach der Deckname von verschiedenen Maßnahmen, um den Verbrauch zu senken. Es ist nicht ein Bauteil oder eine Technologie, die Verbrauch reduziert, sondern wirklich, das ist der Oberbegriff für wir sparen ein bisschen was ein. Und das hat man auf das Modell drauf gebappt, dass man da weiß, ey, da ist was passiert.
Mhm. Ja, schön. Okay. Sehr eingebunden mit den Ghostbusters, aber da hat sich, wie gesagt, dann mit dem Wagen ansonsten nichts getan.
Ja. In diesem Sinne war das jetzt die letzte Folge, die wir vor den schönen Sternen für euch aufnehmen. Ihr hört die allerdings erst den Montag nach den schönen Sternen, sprich am 1.9. Da werdet ihr diese Folge hören. Wundert euch nicht, da könnt ihr natürlich noch nichts über die schönen Sterne hören, weil jetzt waren wir selber noch nicht da. Wir wissen gar nicht, was da passiert ist. Oder passieren wird, viel eher.
Genau.
Wir wissen nicht, ob der Jörn sich gefreut hat, ob er sich geärgert hat, ob er es toll fand, ob er es schlecht fand. Das hören wir dann in 2 Wochen.
Also für uns vor den Sternen ist für euch nach den Sternen. Genau. Aber wir werden dann irgendwann da gewesen sein werden. Und dann können wir auch danach erzählen. Und jetzt sind wir noch nicht da, aber ihr hört es als und habt uns vielleicht gesehen, wir waren da. Zurück in die Zukunft.
Ja, und in diesem Sinne verabscheuen wir uns dann für diese Woche vor den schönen Sternen, nach den schönen Sternen. Ich wünsche euch eine wunderbare gute Nacht, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Macht es gut.
Ich wünsche euch noch einen guten Podcast. Diesen, aber es ist eigentlich sinnlos, es am Ende zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt einen guten gehabt. Und dann sage ich auch mal, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns bei den schönen Sternen. Bis denn.
Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www.mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch. Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke. Und bis zum nächsten Mal.